appropriate for me to begin by quoting a verse.
Ich möchte gerne mit einem Vers aus einem Kirchenlied beginnen. Ich habe ihn noch niemand singen hören und weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und es ist auch sicher schon 40 Jahre her. Doch aus irgendeinem Grund habe ich diesen Vers nie vergessen. Diesen Vers, der genau das ausdrückt, was ich euch vermitteln möchte, nämlich wie vollständig und allumfassend der Sieg ist, den Jesus am Kreuz errungen hat. Der Vers lautet: Das Kreuz wird nie vergehen, auch wenn die Welt sich wehrt und alle Höllenwinde wehen. Halleluja für das Kreuz. Ich vertraue darauf, dass jeder von uns am Ende dieser Predigtserie mit neuer Leidenschaft sagen wird: Halleluja für das Kreuz. Vielleicht sollte ich zu Anfang erklären, was ich mit Kreuz meine. Denn vor allem Menschen mit katholischer oder liturgischer Prägung könnten dies falsch verstehen. Ich verstehe darunter nicht ein Stück Metall oder Holz, das jemand an einer Halskette trägt oder das in einer Kirche an der Wand hängt. Ich möchte dies nicht kritisieren, sondern sage nur, dass ich nicht hiervon spreche. Ich spreche davon, was im Rahmen der Ziele Gottes durch den Tod Jesu am Kreuz erreicht und errungen wurde. Ich beziehe mich auf diesen umfassenden Inhalt, wenn ich vom Kreuz spreche. Im Zusammenhang mit dem Kreuz ist sehr oft von Sühne die Rede. Den meisten Menschen, die aus einem christlichen Umfeld kommen, ist dieses Wort vertraut, doch seine eigentliche Bedeutung kennen die meisten vermutlich nicht. Anhand des englischen Worts für Sühne, nämlich Atonement, lässt sich der Sinngehalt sehr gut demonstrieren. Atonement enthält die beiden Worte at und one, also eins. Durch die Sühne werden wir also wieder eins mit Gott. Sie reißt alle Barrieren zwischen Mensch und Gott nieder und ermöglicht es einem Sünder, wieder eins mit Gott zu werden. Diese Formulierung, wieder eins werden, trifft den Kern sehr genau. Eine Bibelstelle, die ich an den Anfang stellen möchte, ist Hebräer 10, 14. Ein einfacher Vers, der ungemein viel aussagt. Hier ist die Rede davon, was Jesus durch seinen Kreuzestod zu unseren Gunsten errungen hat. Wir müssen uns dabei stets vergegenwärtigen, dass der Tod Jesu ein Opfer war. Dieses Wort Opfer taucht auch hier in diesem Vers auf. Als Jesus am Kreuz starb, war er einerseits der Priester, der das Opfer darbrachte, und andererseits das Opfer selbst. Sein Tod war ein Opfer im engsten biblischen Sinn des Wortes. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt in Kapitel 10, Vers 14 über dieses Opfer Folgendes: Denn mit einem Opfer hat er, Jesus, die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Man könnte es nicht eindringlicher formulieren: Mit einem endgültigen, vollständig ausreichenden Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Er hat alles getan, was ein Gläubiger zu irgendeiner Zeit je brauchen könnte. Ich möchte dies gleich von Anfang an betonen. Ich glaube, dass durch das Opfer am Kreuz alles zur Verfügung gestellt worden ist, was ein Mensch in Zeit und Ewigkeit braucht, sei es in geistlicher, emotioneller, physischer, materieller oder in jeder anderen Hinsicht. Das Kreuz ist letztendlich die einzige Grundlage, auf der Gott uns das gibt, was wir brauchen, und auf der Gott das tut, was für uns getan werden muss. Aus diesem Grund ist es so ungemein wichtig, dass wir lernen, uns das zu eigen zu machen, was durch den Kreuzestod Jesu für uns errungen wurde. Denn wir werden hinsichtlich unserer eigenen persönlichen Erfahrung nur das haben, was wir durch das Kreuz empfangen. Was du dir durch das Kreuz zu eigen machen kannst, gibt den Ausschlag für deinen geistlichen Erfahrungshorizont und deinen geistlichen Reichtum. Ich sage das mit allem Nachdruck. Gott hat keine andere Grundlage als das Kreuz, auf der er uns gibt, was wir brauchen, und tut, was für uns getan werden muss. Wenn ich in der dritten Welt lehre, versuche ich, diese Dinge mit Hilfe einfacher Beispiele zu vermitteln. Diese Beispiele funktionieren in den USA und Großbritannien genauso gut, obwohl die Amerikaner und die Briten sich meist für etwas cleverer halten. Wenn die Beispiele nun auf die dritte Welt zugeschnitten sind, könnt ihr sie umso leichter begreifen. Vor etwa 2 Jahren war ich mit einem Team nach Pakistan gereist, um dort zu predigen. Die erste Veranstaltung fand in Karachi statt, und erst bei unserer Ankunft lernte ich den Bruder kennen, der uns eingeladen hatte. Alles dort kam mir sehr fremd vor. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte. Die Atmosphäre war alles andere als freundlich. Ich fragte den Bruder, wo findet heute Abend die Veranstaltung statt? Und er sagte, in unserer Gemeinde. Nachdem ich die unsagbare Armut unter den pakistanischen Christen gesehen hatte, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Ich fragte nach, wie viele Menschen haben in eurer Gemeinde Platz? Etwa 300. Wie viele Menschen erwartet ihr für die Veranstaltung? Etwa 600. Das verstand ich zwar nicht, wollte aber auch nicht nachbohren. Wir fuhren in einem Kleinbus zur Gemeinde und kamen, wie es in Pakistan üblich ist, eine Stunde zu spät. Das Gemeindehaus sahen wir gar nicht, weil die Kreuzung davor voller Menschen war. Ich würde schätzen, dass es mindestens 3000 Menschen waren. Sie alle wollten in die Veranstaltung. Und sie waren alle aus einem Grund gekommen. Sie hatten gehört, dass wir für die Kranken beten würden. Und deshalb waren sie gekommen. Ich ging auf die Bühne, rund um mich herum waren Menschen so eng nebeneinander gepfercht, dass ich sie fast berühren konnte. Keiner konnte sich mehr bewegen. Ich schaute sie an und dachte, was soll ich ihnen sagen? Dann schenkte Gott mir dieses kleine Gleichnis. Ich hatte vorgehabt, ihnen zu erzählen, was Jesus am Kreuz getan hat und was sie dadurch empfangen könnten. Deshalb sagte ich, wenn ihr alle hungrig wärt und ich einen Orangenhain hätte, dann könnte ich 2 Dinge für euch tun. Ich könnte in meinen Orangenhain gehen, eine Orange pflücken, sie euch geben und sagen, iss. Das würde euren Hunger vorübergehend stillen. Ich könnte aber auch in den Orangenhain gehen und euch in den Orangenhain einladen. Ich könnte euch herumführen, ich könnte euch die Früchte an den Bäumen zeigen und ich könnte euch auffordern, euch selbst zu bedienen. Und genau das werde ich heute Abend tun. Ich werde euch keine Orange anbieten, sondern euch in den Orangenhain hineinführen. Und genau dasselbe möchte ich mich mit euch während dieser Predigtserie tun. Ich werde euch in den Orangenhain führen. Es liegt dann an euch, zuzugreifen. Einige Zeit vorher war ich in Afrika, in Sambia, und hielt dort jeden Morgen Treffen mit afrikanischen Leitern ab. Ich wollte im Grunde über dasselbe Thema wie hier bei euch sprechen und fragte mich, wie ich ihr Interesse daran wecken könnte. Ich sagte zu ihnen, ihr alle sollt wissen, dass Gott ein wunderbares, großartiges Lagerhaus hat. Ihr macht euch keine Vorstellung, wie groß dieses Lagerhaus ist. Und da ist alles drin, was ihr jemals brauchen werdet. Es gibt nichts, das ihr je brauchen werdet, das nicht in diesem Lagerhaus wäre. Doch das Lagerhaus hat einen Verwalter, jemanden, der für das Lagerhaus zuständig ist. Ihr bekommt nichts aus diesem Lagerhaus, es sei denn, ihr seid gut Freund mit diesem Verwalter. Die meisten meiner Zuhörer waren bekennende Christen und deshalb fuhr ich fort. Wie heißt dieser Verwalter? Natürlich sagten einige von ihnen, Jesus. Ich dankte ihnen für die Antwort, sagte jedoch, sie seien nicht exakt das, was ich gerne hören wollte. Der Verwalter des Lagerhauses ist der Heilige Geist. Alle Schätze der Gottheit sind in seiner Obhut. Ich zeige euch das in Johannes 16, 14 bis 15. Hier spricht Jesus darüber, was der Heilige Geist für seine Jünger tun wird, und sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen oder offenbaren oder offenlegen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er, der Heilige Geist, von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Beachtet, der Vater hat alles, was er hat, dem Sohn gegeben, und alles, was der Vater und der Sohn haben, ist in der Obhut des Heiligen Geistes. Der Einzige, der es weitergeben und offenbaren kann, ist der Heilige Geist. Er ist der Verwalter des Lagerhauses. Dann sagte ich ihnen, wenn ihr erkannt habt, wer der Verwalter ist, müsst ihr noch wissen, dass dieser einen ganz speziellen Schlüssel verwendet. Es gibt nur einen Schlüssel, mit dem man dieses Lagerhaus aufsperren kann. Und dieser Schlüssel hat eine ganz besondere Form. Dann ließ ich meine Zuhörer raten, welche Form der Schlüssel hat. Und soweit ich mich erinnere, gab niemand die Antwort, die ich hören wollte. Und deshalb sagte ich, der Schlüssel hat die Form eines Kreuzes. Das Kreuz ist der einzige Schlüssel, mit dem man das Lagerhaus aufsperren kann, in dem alle Schätze Gottes lagern. Du kannst ein Kind Gottes sein, wiedergeboren sein und der Bibel glauben und dennoch wie ein Bettler leben, solange du dich nicht mit dem Verwalter des Lagerhauses anfreundest und ihm gestattest, den Schlüssel, also das Kreuz, herzunehmen, um dir den Zugang zu allen Schätzen Gottes zu ermöglichen. In der letzten Konsequenz gibt es außer dem Kreuz keinen anderen Schlüssel zu den Schätzen Gottes. Was ich das sage, habe ich selbst erlebt. Ich habe im Laufe der Jahre in meinem eigenen Leben die Beobachtung gemacht, dass ich so gut wie nie etwas predige, was für mich nur abstrakte Theorie wäre. Ich habe kein Interesse an Theorien. Bevor ich Prediger wurde, war ich von Berufswegen Philosoph und beschäftigte mich mit Theorien. Damals bekam ich alles, was ich zum Thema Theorie wissen wollte. Heute habe ich kein Interesse mehr daran. Fast alle halbwegs wichtigen Dinge, die man in der Bibel findet, haben irgendeinen Bezug zur menschlichen Erfahrung. Anscheinend bedient Gott sich der Erfahrung, um mich zur Suche nach der Wahrheit zu motivieren. Wenn du eine Not hast, ist das Motivation genug, um nach einer Antwort zu suchen. Ich will euch heute Morgen kurz erzählen, wie mir meine Erfahrung die Wahrheiten aufschlüsselte, die ich euch im Weiteren vermitteln will. Im Zweiten Weltkrieg wurde ich in die britische Armee eingezogen. Ich war Professor der Philosophie und hatte keine Ahnung von Gott. Ich war Mitglied der anglikanischen Kirche gewesen und hatte alles getan, was die Kirche von mir gefordert hatte. Ohne jemanden zu kritisieren, muss ich sagen, dass ich Gott dort nicht fand. Ich bezweifle nicht, dass Gott irgendwo in der anglikanischen Kirche zu finden ist, muss jedoch sagen, dass wir uns dort nie begegnet sind. Als ich mit 18 an die Universität Cambridge kam, dachte ich, ich hätte in der Kindheit bereits meinen Soll an Kirchgängen erfüllt, denn wir mussten ja 8-mal in der Woche in die Kirche gehen. Und deshalb dachte ich, das ist das Ende des Christentums. Ich sah im Christentum eine Art Krücke, mit der schwache Gemüter durchs Leben humpeln. Und ich beschloss, dass ich nicht so schwach wäre, dass ich auch diese Krücke bräuchte, warf die Krücke so weit weg, wie ich nur konnte, und machte mich auf die Suche nach meiner eigenen Antwort auf die Fragen des Lebens. Deshalb wurde ich Philosoph. Ich spürte, dass das Leben irgendeinen Sinn haben müsste, und wenn ich ihn schon nicht im Christentum finden konnte, dann wenigstens in der Philosophie. Meine akademische Laufbahn verlief erfolgreich, doch als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hatte ich die Antwort noch nicht gefunden. Als ich in die britische Armee eingezogen wurde, musste ich mit der Tatsache zurechtkommen, dass ich ab sofort keinen Zugang mehr zu einer großen Bibliothek haben würde, und mein ganzes Leben drehte sich damals im Grunde nur um Bücher. Deshalb fragte ich mich, welche Lektüre ich in die Armee mitnehmen sollte. Ich versuchte, diese Frage in philosophischer Vorgehensweise zu beantworten und dachte mir, da sitzt du nun und solltest eigentlich ein Lehrer der Philosophie sein, aber es gibt ein philosophisches Werk auf der Welt, das häufiger gelesen wird und das mehr Einfluss hat als jedes andere Buch, und du weißt nur sehr wenig von dem, was drinsteht. Es ist eine philosophische Pflicht, es zu studieren. Ihr habt sicher erraten, dass ich dabei an die Bibel dachte. Ich bin froh, dass ich vernünftig genug war, zu erkennen, wie einflussreich die Bibel ist. Ich kaufte mir also eine neue, schwarze Bibel und nahm sie mit in die Armee. Nun hatte ich aber keine Ahnung, wie man die Bibel studiert. Wie studiert man nur die Bibel, fragte ich mich. Wie jedes andere Buch auch. Fang vorne an und lies es durch bis zum Ende. Am ersten Abend in der Kaserne war ich mit 24 anderen Soldaten auf der Stube, setzte mich auf die Bettkante, schlug meine schwarze Bibel auf und fing bei 1. Mose 1,1 zu lesen an. Mir war nicht klar gewesen, dass es sehr auffällig war, unter Soldaten in der Öffentlichkeit die Bibel zu lesen. Ich erinnere mich noch an die peinliche Stille, die in der Stube einkehrte, als die Soldaten dort jemanden die Bibel lesen sahen. Doch obwohl ich in der Bibel las, lebte ich kein bisschen wie ein Mensch, der in der Bibel liest. Ich möchte meine ganzen Sünden hier nicht aufzählen, nur zwei Dinge. Dem Whisky sprach ich reichlich zu, und ich war durch und durch ein Gotteslästerer. In meiner Zeit in der Armee wurde das noch viel schlimmer. Ich war überhaupt nicht in der Lage zu sprechen, ohne gotteslästerliche Worte zu gebrauchen. Wenn ich mich daran erinnere, schäme ich mich, aber so war es nun mal. 9 Monate lang las ich die Bibel, trank Whisky, fluchte und stellte jedermann, mich eingeschlossen, vor ein Rätsel. Die Bibel war das erste Buch, vor dem ich mich geschlagen gab. Bislang konnte ich bei jedem Buch sagen, hier habe es Recht, hier habe es Unrecht, hier stimme ich zu, hier nicht. Doch mit der Bibel gelang mir dies nicht. Ich konnte sie nicht einordnen. Ich wusste nicht, was die Bibel war. Philosophie, Mythologie, Dichtung, ein Geschichtswerk, was war sie? An diesem Punkt schickte Gott mir einige Leute über den Weg, wie ich sie in meinem ganzen Leben noch nie getroffen hatte. Mein religiöser Horizont war nicht sehr weit. Ich wurde in der anglikanischen Kirche groß. Ich wusste, dass es da noch Katholiken gab und dass man sich von ihnen fernhalten sollte. Ich hatte zwei Freunde, die Juden waren, und ich wusste noch, dass es Methodisten gab, Leute, die früher in der britischen Geschichte Scherereien gemacht hatten. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte noch nie etwas von Baptisten gehört. Für Amerikaner ist es vielleicht schwer zu glauben. Die Leute, denen ich begegnete, waren weder Anglikaner noch Methodisten noch Baptisten noch Juden, sondern Pfingstler. Wenn sie mir das gesagt hätten, hätte ich überhaupt nichts damit anfangen können. Ich hatte noch nie etwas von Pfingstlern gehört. Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, erkannte ich jedoch im Zusammensein mit ihnen, dass sie etwas hatten, das ich nicht hatte. Zunächst einmal konnten sie etwas mit der Bibel anfangen. Sie sprachen von der Bibel wie von der Tageszeitung, so als wäre ihr Inhalt brandaktuell. Ihr Verhalten kam mir unvernünftig vor. Diese Leute kamen zum Teil aus ganz einfachen Verhältnissen und waren nicht übermäßig gebildet. Und ich dachte, diese Leute waren nie auf der Universität. Ich war 7 Jahre an der größten Universität Großbritanniens. Sie verstehen die Bibel, ich nicht. Sie versuchten es mir zu erklären, aber ich verstand ihre Sprache nicht. Hätten sie Griechisch geredet, hätte ich sie besser verstanden. Nach einiger Zeit war ich richtig gehend verzweifelt, und eines Abends beschloss ich auf der Stube, die ich mit einem anderen Soldaten teilte, ich beschloss zu beten, bis irgendetwas geschehen würde. Mein Kamerad ging schlafen, und gegen 23 Uhr fing ich zu beten an. Ich stellte fest, dass ich gar nicht beten konnte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, zu wem ich beten sollte. Ich stand vor einem Rätsel. Gut eine Stunde lang versuchte ich, irgendetwas herauszubringen, das man Gebet nennen könnte. Doch dann kam etwas in Bewegung. Es geschah eine Veränderung, die ich nicht selbst hervorgerufen hatte, und auf einmal sagte ich zu irgendeiner unbekannten Person, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und als ich lasse dich nicht los, sagte, konnte ich plötzlich nicht mehr aufhören. Immer wieder sagte ich lasse dich nicht los, ich lasse dich nicht los, ich lasse dich nicht los. Und dann übernahm eine eigenartige Kraft die Kontrolle über meinen Körper. Meine Arme gingen hoch und mir fiel auf, dass die Handflächen nach oben zeigten. Ein Teil von mir war ununterbrochen damit beschäftigt, dieses Geschehen zu analysieren. Trotz der Ereignisse war der analytische Philosoph nach wie vor am Werk. Ich fragte mich, warum zeigen die Handflächen nach oben? Und ohne lange nachzudenken, bekam ich sofort die Antwort: Kraft von oben. Ich erkannte auf einmal, dass es zwei Kraftquellen gab. Durch logisches Nachdenken wäre ich nie drauf gekommen. Aber ich erkannte, dass es zwei Kraftquellen gab, eine von oben und eine von unten. Und ich wusste, dass ich mit der von unten bereits zu tun gehabt hatte, denn ich hatte tief im Okkultismus gesteckt. Doch die von oben hatte ich nie kennengelernt. Diese Kraft kam über mich, warf mich auf den Rücken und ich lag mehr als eine Stunde dort am Boden. Die ganze Zeit überstreckte ich meine Arme nach oben, was normal nicht möglich ist, und ich erlebte eine völlige Umgestaltung meines gesamten Wesens. Ich will sie nicht in allen Einzelheiten beschreiben, doch seit diesem Tag sind mir zwei Dinge sonnenklar, bis auf den heutigen Tag. Jesus Christus lebt. Und die Bibel ist wahr. So kam ich zu dem Schluss, dass es eine Zeitverschwendung wäre, Philosophie zu studieren, wenn doch alle Antworten in der Bibel stehen. In diesem Augenblick hörte ich auf, Philosoph zu sein und beschloss, mich dem Bibelstudium zu widmen. Später berief mich der Herr, dann die Bibel zu lehren. Kurz nach diesem Erlebnis schickte die Armee meine Einheit nach Übersee und ich verbrachte die folgenden 2 Jahre in den Wüsten Nordafrikas, in Ägypten und Libyen. Während dieser Zeit wurde ich krank. Ich hatte eine Hautkrankheit mit einem recht komplizierten medizinischen Namen und letztendlich hieß es, es seien chronische Ekzeme. 1 Jahr lag ich ununterbrochen in Militärkrankenhäusern in Ägypten, ein Land, indem man kein Jahr in Militärkrankenhäusern verbringen sollte. Als ich so in meinem Krankenhausbett lag, hatte ich keine Antwort, obwohl ich Gott kannte, obwohl ich im Geist getauft war und der Bibel glaubte. Immer wieder sagte ich mir, wenn ich Glauben hätte, würde Gott mich ganz sicher heilen, doch unmittelbar darauf fügte ich hinzu, aber ich habe keinen Glauben. Ich war im tiefen Tal der Verzweiflung. In einem langen, tiefen, finsteren Tal der Verzweiflung. Doch eines Tages durchdrang ein heller Lichtstrahl dieses Tal, und zwar durch das Buch eines ehemaligen Arztes. Und dieser Lichtstrahl ging von Römer 10,17 aus, wo es heißt, der Glaube kommt durch das Hören aber durch das Wort Gottes. Der Glaube kommt. An diese Formulierung klammerte ich mich fest. Wenn ich keinen Glauben habe, dann kann ich ihn bekommen. Jeder von euch kann ihn bekommen. Der Glaube kommt. Du brauchst nicht ohne Glauben zu leben. Vielleicht hast du jetzt keinen Glauben, doch das muss nicht so bleiben. Der Glaube kommt. Wie? Durch das Hören. Was hören? Das Wort Gottes. Deshalb beschloss ich, mich mit neuer Leidenschaft dem Studium der Bibel hinzugeben, dem einzigen Buch, das ich dabei hatte, von dem Buch dieses Arztes einmal abgesehen. Ich war recht unkompliziert. Da ich Philosoph gewesen war, schätzte ich die Einfachheit sehr. Ich bewaffnete mich mit einem blauen Stift und sagte mir, ich lese die Bibel durch und unterstreiche alles blau, was mit Heilung, Gesundheit, körperlicher Stärke und einem langen Leben zu tun hat. Das dauerte natürlich einige Monate, aber ich arbeitete die ganze Bibel durch. Und wisst ihr, was ich am Ende hatte? Eine blaue Bibel.
Aber ich war immer noch nicht geheilt. Dann wurde ich in ein anderes Krankenhaus verlegt, an einen Ort namens Albala am Suezkanal. Ich bekam dort Besuch von einer höchst ungewöhnlichen Frau. Ich hatte sie schon mal flüchtig kennengelernt. Sie war Brigadierin in der Heilsarmee. Sie war Brigadierin, weil ihr Mann Brigadier gewesen war, und nach seinem Tod bekam sie automatisch seinen Rang. Für die damalige Zeit war sie ein sehr ungewöhnliches Mitglied der Heilsarmee, weil sie nämlich leidenschaftlich in Zungen redete. Sie hatte von diesem christlichen Soldaten im Krankenhaus in Albala gehört, und ich halte ihr Andenken hoch in Ehren. Sie war damals 76 Jahre alt, organisierte sich ein kleines viersitziges Auto, einen Soldaten, der sie fuhr, und machte sich mit ihrer Mitarbeiterin, einer jungen Amerikanerin aus dem Bundesstaat Oklahoma, auf diese überaus beschwerliche Reise zu mir ins Krankenhaus. Sie marschierte in die Empfangshalle des Krankenhauses in ihrer Uniform und allem, was die Leute von der Heilsarmee damals so trugen, überrumpelte die Schwester und bekam schließlich die Erlaubnis, dass ich hinausgehen und mich auf dem Krankenhausparkplatz in ihr Auto setzen durfte. Schließlich saß ich auf dem Rücksitz dieses sehr kleinen viersitzigen Autos. Der Soldat saß auf dem Fahrersitz, die Brigadierin neben ihm, neben mir auf dem Rücksitz saß diese junge Amerikanerin aus Oklahoma. Und ohne große Einleitung sagte die Brigadierin, jetzt beten wir. Wir fingen an zu beten. Nach einiger Zeit fing die Frau neben mir an, sich zu schütteln. Ich hatte keine Angst, ich wusste, dass das der Heilige Geist war. Dann bemerkte ich, dass auch ich mich zu schütteln begann. Dann fiel mir auf, dass sich alle vier im Auto schüttelten. Dann wackelte auch das Auto hin und her. Es stand, der Motor war ausgeschaltet, aber es schüttelte sich und wackelte, als wenn man mit 80 Sachen über einen Schotterweg fahren würde. Ich wusste, dass dies der Anwesenheit und Kraft Gottes zuzuschreiben war. Es machte mich demütig zu wissen, dass Gott dies um meinetwillen tat. Dann sprach diese junge Frau aus Oklahoma in einer sehr klaren, schönen und ausdrucksvollen Sprache. Anschließend bekam sie auch die Auslegung dafür. Ihr müsst wissen, dass ich damals viel britischer war als heute. Ich hatte die Klassiker und Shakespeare studiert und sprach mein Englisch sehr artikuliert und pedantisch. Ich muss euch Amerikanern wohl nicht lange erklären, dass die Leute aus dem Bundesstaat Oklahoma das etwas anders handhaben. Aber die Auslegung dieser Frau war im schönsten und kunstvollsten Englisch, das man sich nur denken konnte, und es war somit exakt auf mich zugeschnitten. Denn die Auslegung enthielt Dinge, mit denen andere Leute nichts hätten anfangen können. Ich erinnere mich nicht mehr im Detail daran, aber ich erinnere mich an den Kernsatz. Ich werde ihn nie vergessen. Die Worte sind mir heute genauso gegenwärtig wie damals. Die Worte lauteten: Erwäge das Werk auf Golgatha. Ein vollkommenes Werk, vollkommen in jederlei Hinsicht, vollkommen in jedem Aspekt. Das ist sehr elegantes Englisch. Mir bedeuteten diese Worte besonders viel, weil ich Griechisch studiert hatte. Als ich das hörte, dachte ich augenblicklich an das griechische Neue Testament. Als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, heißt das auf Griechisch Tetelestai. Das ist die Vergangenheitsform eines Verbs mit der Bedeutung, etwas in vollkommener Weise tun. Man könnte es folgendermaßen übersetzen, es ist vollkommen, vollkommen. Oder es ist vollständig, vollständig. Mir wurde klar, dass der Heilige Geist diese Aussage Jesu auslegte und mit dem, was durch Jesu Tod am Kreuz bewirkt wurde, in Beziehung setzte. Der Heilige Geist zeigte mir Folgendes. Durch das Opfer Jesu könnte meiner Not geholfen werden, wenn ich es nur annehmen könnte. Als ich aus dem Auto ausstieg, war ich genauso krank als zuvor, aber ich kannte nun den Weg. Ich wusste, wo ich suchen musste. Ich begriff, dass ich studieren musste, was die Bibel über das Werk auf Golgatha, also darüber lehrt, was durch den Tod Jesu am Kreuz bewirkt wurde. Das war vor 44 Jahren, und ich sage euch eins, ich studiere heute immer noch. Ich habe dieses Thema nie ausgeschöpft. Ich danke Gott, dass er mir am Anfang meines Christenlebens so gnädig und barmherzig war, dass er mich auf das Werk auf Golgatha verwies. Als ich mich daraufhin mit der Bibel befasste, wurde ich mit der offenbar klaren Aussage konfrontiert, dass Jesus am Kreuz nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten und Schmerzen auf sich nahm. Ich sah dies Teil von meinem Hintergrund als Philosoph, dem es im Wesentlichen um die Analyse geht, und teils vor dem Hintergrund meiner Geschichte in der anglikanischen Kirche, wo mir meines Erachtens vermittelt wurde, gleichgültig, ob dieser Eindruck nun richtig ist oder nicht, dass man als Christ davon ausgehen müsse, ein ziemlich elendes Leben führen zu müssen. Doch nun fand ich in der Bibel etwas, das dem anscheinend völlig widersprach, nämlich dass der Herr vollständige Heilung und Erfolg bereitgestellt hat. Als ich noch einmal die Worte durchging, die ich blau unterstrichen hatte, konnte ich nichts Negatives finden. Nichts legte den Schluss nahe, es sei Gottes Wille, dass sein Volk krank sei oder versage oder bezwungen werde. Mir schien es vielmehr, als sage die Bibel klar und deutlich, dass Jesus am Kreuz genauso unsere Krankheiten trug, wie er auch unsere Sünden trug. Und er trug unsere Krankheiten, damit wir geheilt würden, genauso wie er unsere Sünden trug, damit wir Vergebung bekämen. Ich sag's euch, ich habe die Bibel von vorne bis hinten durchgeforstet, denn diese Schlussfolgerung stand im krassen Gegensatz zu meiner herkömmlichen Denkweise. Doch dann beschloss ich, dieser Aussage zu glauben. Ab diesem Zeitpunkt begann für mich eine Zeit des geistlichen Kampfes. Eine Zeit, die ich nur schlecht beschreiben kann. Der Kampf fand in meinem Denken statt. Je mehr man sich auf seinen Verstand verlassen hat, desto mehr Kämpfe wird man in seinem Verstand ausfechten. Mein Verstand war meine ganze Kraft, ja mein Leben gewesen. Irgendwie spürte ich, dass Gott dieses Opfer bereitgestellt hat für mich. Doch andererseits kam mir jeder nur denkbare Einwand gegen die Lehre von der göttlichen Heilung in den Sinn, und zwar auf übernatürliche Weise, da ich damals ja nicht mit irgendjemand anderem darüber diskutiert hatte. Jeder denkbare Einwand gegen göttliche Heilung wurde mir in diesen Monaten vor Augen geführt. Und ich tat etwas, das ich schon bei Abraham gelesen hatte. Ich möchte nur einen Vers aus 1. Mose 15 lesen. Wir werden später noch einmal auf diese Passage zurückkommen. Es geht hier um den Bund, den Gott mit Abraham schloss. Der Bund beruhte auf der Opferung bestimmter Tiere. Nachdem Abraham die Tiere geopfert und ausgelegt hatte, kamen die Geier, um deren Fleisch zu fressen. Abraham war dafür verantwortlich, die Geier zu vertreiben und die Leiber der Opfertiere unversehrt zu bewahren. In 1. Mose 15,11 heißt es, da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Ich kam mir genauso vor. Da war das Opfer. Doch all diese schwarzen Geier pickten auf meinen Verstand ein und versuchten wegzunehmen, was mir durch das Opfer gegeben worden war. Es war eine Zeit des Zweifels, eine Zeit der Angst, eine Zeit der Depression und der Entmutigung, vor allem jedoch eine Zeit der Depression. Ich kann nicht in Worte fassen, welcher Konflikt sich in meinem Innersten abspielte. Von außen hätte mir das zwar niemand angesehen, doch in meinem Denken war alles in Aufruhr. Jedes Mal, wenn sich Zweifel einschlich, wandte ich mich dem Wort Gottes zu und verscheuchte den Geier mit einer Bibelstelle. Nun glaubte ich zwar, dass Jesus sich bereits um meine Heilung gekümmert hatte und dass sie für mich bereitstand, aber ich setzte dies nicht praktisch um. Dann gab mir der Heilige Geist die Worte, die mich aus dem Krankenhaus brachten. Sie können dasselbe für jeden von euch tun, wenn ihr sie braucht. Diese Worte stehen im Buch der Sprüche, Kapitel 4. Als ich meine Bibelstellen blau unterstrich, gab es interessanterweise zwei Bücher der Bibel, die mehr blau hatten als alle anderen. Das Buch der Sprüche und das Matthäusevangelium. Wenn du eine Abhandlung über Heilung lesen möchtest, dann findest du sie im Buch der Sprüche. Mir geht es nun um Sprüche 4, 20 bis 22. Ich zitiere die Worte so, wie sie sich tief in meinem Innersten verankert haben. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit für ihr ganzes Fleisch. Als ich den Schlusssatz las, dachte ich, damit ist der Fall erledigt. Wenn Gott etwas für mich bereit hat, das mir Gesundheit für mein ganzes Fleisch schenken kann, dann bin ich Logiker genug, um zu wissen, dass Gesundheit und Krankheit Gegensätze sind. Wo Gesundheit ist, bleibt kein Raum für Krankheit. Wenn ich Gesundheit für mein ganzes Fleisch haben kann, hat die Krankheit keinen Platz mehr. In den Randbemerkungen meiner damaligen Bibel las ich, die alternative Übersetzung für Gesundheit laute Medizin. Noch besser, dachte ich. Wenn ich gesund bin, werden sie mich gesund erhalten, doch wenn ich krank bin, werden sie meine Medizin sein. Und mit sie sind Gottes Worte und Aussprüche gemeint. Wiederum beschloss ich, ganz einfach zu denken. Wie herrlich waren doch die Zeiten in meinem Christenleben, als ich mich dafür entschied, einfach zu sein. Und in welche Probleme ich doch hineinschlitterte, als ich beschloss, kompliziert sein zu wollen. Ich war damals in der Armee Sanitätssoldat, eine Art Arzthelfer, und sagte mir, ich nehme Gottes Wort als meine Medizin ein. Ich tue das ganz wörtlich. Der Herr sagte daraufhin Folgendes zu mir, wenn ein Arzt dem Patienten eine Medizin verschreibt, steht die Dosierung auf der Flasche drauf. Wenn man sich nicht an die Dosierung hält, ist auch der Heilungserfolg ungewiss. Gott sagte, das ist meine Medizin, die Dosierung steht drauf, du solltest sie durchlesen. Ich las die eben zitierte Stelle nochmal durch und fand 4 Dosierungsanweisungen. Erstens, achte auf mein Wort. Schenke dem, was Gott sagt, deine ganze und ungeteilte Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, ihm zuzuhören. Zweitens, neige dein Ohr. Das heißt, beuge dein Haupt und sei belehrbar. Versuch nicht, Gott zu sagen, was er hätte sagen sollen, denn er hat vieles gesagt, was du nie für möglich gehalten hättest. Drittens, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Richte deinen Blick ungeteilt auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Vermeide geistliches Schielen. Viertens, bewahre sie im Innern deines Herzens. Wenn du aufmerksam bist und Gottes Wort über deine Ohren und Augen empfängst, setzen sie sich in deinem Herzen fest. Das Herz ist das Zentrum des menschlichen Lebens. Gleich im nächsten Vers in den Sprüchen heißt es nämlich, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was du in deinem Herzen hast, gibt den Ausschlag über deinen Lebensinhalt. Möge jeder von euch einmal darüber nachdenken, der Kurs, den dein Leben einschlägt, hängt davon ab, was du in deinem Herzen hast. Ich sagte, Fall erledigt, ich nehme Gottes Wort als meine Medizin nach den Dosierungsanweisungen. Ich setzte alle anderen Medikamente ab. Ich sage mit allem Nachdruck, ich bin nicht gegen Ärzte oder Medizin. Doch sie hatten in meinem Fall alles getan, was in ihren Kräften stand, und mir ging es nicht besser. Ich sagte, ab sofort nehme ich Gottes Wort als Medizin. Ich kann nicht alle Einzelheiten erzählen, doch in den 3 Monaten, in denen ich mich im Sudan befand, der mit das schlimmste Klima auf der Welt hat, nahm ich Gottes Wort 3-mal täglich als Medizin ein, denn so nimmt man ja seine Medizin 3-mal täglich nach den Mahlzeiten. Nach jeder Hauptmahlzeit zog ich mich zurück, beugte mein Haupt, öffnete meine Bibel und sagte, Gott, du hast gesagt, diese Worte wären Medizin für mein ganzes Fleisch. Ich nehme sie jetzt als meine Medizin im Namen Jesu. Ich erlebte keine Wunder. Es gab keine konkret feststellbare, spontane Veränderung, doch nach 3 Monaten war ich völlig gesund. Es war nirgendwo mehr Krankheit in meinem Körper. Andere Soldaten, die gesund waren, wurden in diesem Klima krank. Wenn ich über die vergangenen Jahre zurückblicke, kommt es mir vor, als hätte ich damals eine Injektion göttlichen Lebens und göttlicher Stärke bekommen, die noch heute nachwirkt. Heute bin ich weit über 70 und bin aktiver als je zuvor in meinem Leben. Ich predige mehr, ich reise mehr, ich arbeite mehr als früher. Gott sei alle Ehre dafür, doch ich möchte auch sagen, es zahlt sich aus, die Medizin einzunehmen. Das war nun gleichsam die Einführung, ein Einblick in meine eigenen Erfahrungen. Ich möchte noch etwas bemerken, das wichtig ist. Etwa 1947 bereiste ich zum ersten Mal Norwegen. Ich nahm dort an einer Pfingstkonferenz teil und wohnte privat. Meine Gastgeber erzählten mir von einem bestimmten Prediger, dem ich nie begegnet war, und sie sagten über ihn, wenn er über die Sühne lehrt, vergehen 2 Stunden wie 10 Minuten. Das verschlug mir den Atem. 2 Stunden, dachte ich. Wie kann man nur 2 Stunden über die Sühne reden? Ich täte mich schon mit 10 Minuten schwer. Aber das hat etwas in mir wachgerüttelt. Ich sah, dass hier eine Goldader verborgen lag. Wenn ich sie fände, könnte ich unendliche Schätze zutage fördern. Nach der Erfahrung aus dem Krankenhaus und dem Zeugnis über diesen norwegischen Prediger fasste ich in mir den festen Entschluss, selbst alles über die Sühne herausfinden zu wollen. Und genau das möchte ich euch in den folgenden Lehreinheiten vermitteln. Vor Abschluss dieser Einheit möchte ich mich kurz noch mit Jesaja 53, 4-6 befassen. Wir werden wohl nicht die Zeit haben, dies abzuschließen, werden aber dennoch damit beginnen. Alle neutestamentlichen Autoren sind sich darüber einig, dass diese Passage eine Vorhersage über Jesus ist, obwohl er darin nicht namentlich genannt wird. Jesaja 53, 4: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wörtlich sind hier Krankheiten und Schmerzen gemeint. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen oder Wunden ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ich möchte diese Verse im Folgenden gemeinsam mit euch studieren, doch in den verbleibenden Minuten dieser Lehreinheit will ich zunächst die Struktur des Buchs Jesaja analysieren, und ihr werdet sehen, wie aufschlussreich das ist. Das Buch des Propheten Jesaja umfasst 66 Kapitel. Es herrscht Übereinstimmung darüber, dass ein eklatanter Bruch am Ende von Kapitel 39 festzustellen ist, weshalb man das gesamte Buch auch in 39 plus 27 Kapitel einteilt. 39 ist nebenbei bemerkt die Anzahl der Bücher im Alten und 27 die Anzahl der Bücher im Neuen Testament. Wenn man die letzten 27 Kapitel von Jesaja, also Kapitel 40 bis 66, betrachtet, stellt man fest, dass sie sich ganz natürlich in drei Neunergruppen teilen. Die ersten neun sind Kapitel 40 bis 48, die zweiten neun Kapitel 49 bis 57, die dritten neun Kapitel 58 bis 66. Wie erklärt sich diese Einteilung? Am Ende jeder Neunergruppe findet sich eine konkrete Warnung vor Gottes Gericht über den Gottlosen. Gehen wir kurz ans Ende von Kapitel 48. Dort heißt es in Vers 22, kein Friede den Gottlosen, spricht der Herr. Am Ende von Kapitel 57 heißt es, kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Und am Ende von Kapitel 66 heißt es in Vers 24, und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen, und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Jede Neunergruppe endet mit einer konkreten Warnung Gottes vor seinem Gericht über den Gottlosen. Das ist die Trennlinie. Nehmen wir nun die mittlere Neunergruppe her, also Kapitel 49 bis 57, und suchen wir hiervon das mittlere Kapitel, dann kommen wir auf Kapitel 53. 53 ist das Mittelkapitel. Wenn wir dieses Kapitel 53 nun kurz betrachten, stellen wir anhand der allermeisten Bibelübersetzungen mit Verseinteilungen fest, dass dieses Kapitel aus vier Gruppen zu je drei Versen besteht. Vers 1 bis 3, Vers 4 bis 6, Vers 7 bis 9 und Vers 10 bis 12. Vier Gruppen zu je drei Versen. Am Ende von Kapitel 52 finden wir drei Verse, die gleichsam eine Einführung zu Kapitel 53 darstellen. Ich lese sie kurz, Jesaja 52 ab Vers 13. Siehe, mein Knecht. Das ist die Einleitung zu allem, was nun folgt, nämlich die Offenbarung des Knechts Gottes. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das ist in gewisser Hinsicht eine Zusammenfassung von Kapitel 53. Da ist von der Erniedrigung und den Leiden Jesu die Rede, von seiner Erhöhung und der Reinigung durch sein vergossenes Blut. Die letzten drei Verse von 52 sind also die Einführung zu 53, das aus vier Gruppen zu je drei Versen besteht. Wenn man nun die drei letzten Verse von 52 zu den vier Gruppen, a drei Versen in 53 hinzurechnet, bekommt man fünf Gruppen zu je drei Versen. Dazu braucht ihr keinen Computer. Und was ist nun die mittlere Gruppe von fünf Gruppen? Gruppe 3. Die mittlere Gruppe ist also Vers 4 bis 6. Und das ist die Mitte der Mitte. Das ist im Mittelkapitel der mittleren Neunergruppe und noch dazu in den mittleren drei Versen. Das ist kein Zufall. Der Heilige Geist will uns damit sagen, hier ist das Zentrum der Offenbarung des Neuen Testaments. Was bildet dieses Zentrum? Der stellvertretende Opfertod Jesu. Diese Mitte endet mit Vers 6. den wir beim nächsten Treffen wieder aufgreifen werden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn, also seinen leidenden Knecht, der in der Geschichte als Jesus von Nazareth offenbar wurde. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. In unserer nächsten Lehreinheit werden wir über die ganze Tragweite dieses entscheidenden Verses Jesaja 53,6 nachdenken.